Globalisierung ist, würde ich sagen, inhärent zwiespältig und es ist auch für den kritischen Ansatz wenig hilfreich, so plakativ vorzugehen. Es sind mindestens 4 verschiedene Geschichten. Die chinesischen Gewinner, die chinesischen relativen Verlierer, die absoluten Verlierer im Westen, die Gewinner im Westen. Und man muss gewisserweise dieses Two-by-Two aufmachen. Global gesehen würde meine pointierte Antwort auf Globalisierungsgegner sein, es gibt nur eines, das schlechter ist, als Teil der Globalisierung zu sein, und zwar nicht Teil der Globalisierung zu sein.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
Ungleichheit an Vermögen und Einkommen ist ein Thema, das viele von uns beschäftigt. In unserem letzten Podcast zu den Auswirkungen von KI kam es ja bereits auf. Heute wollen wir in der Sommerpause das Thema Ungleichheit mal etwas gründlicher angehen. Und die Zahlen, um die es geht, sind wirklich gewaltig. Laut dem gerade erschienenen World Inequality Report verdienen die obersten 10% der Einkommen weltweit mehr als die restlichen 90%. Und noch stärker konzentriert ist es beim Vermögen. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung besitzen heute 3/4 des globalen Vermögens. Die ärmere Hälfte der Menschheit kommt zusammen auf gerade mal 2%. Noch krasser wird es, wenn man nach ganz oben schaut. Multimillionäre, die reichsten 0,001%, besitzen heute 3-mal so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der gesamten Menschheit. Und ihr Anteil wächst weiter. Von knapp 4% 1995 auf über 6% heute. Die Ungleichheit an Vermögen und Einkommen ist also extrem hoch. Aber was sind die Ursachen? Wie kann man sie bekämpfen? Darüber sprechen wir heute etwas ausführlicher mit Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker an der Columbia Universität in New York. Und damit herzlich willkommen zu Märkte, Mächte, Emissionen. Heute müssen Sie mit mir, Jörg Haas, allein vorlieb nehmen. Meine Kollegin Sarah ist leider erkrankt. Aber Adam ist da, wie immer, aktuell hier aus Berlin. Hallo Adam.
Hallo Jörg, gute Besserung an Sarah.
Ja, Adam, die Welt wird immer ungleicher. Das ist ja eine Aussage, die man ziemlich häufig hört. Stimmt das eigentlich so generell? Der berühmte Autor Thomas Piketty stellt in seinem Buch Die kurze Geschichte der Gleichheit die These auf, dass sie insgesamt historisch eher abnimmt. Aber welche Trends lassen sich eigentlich global zur Ungleichheit von Vermögen und Einkommen feststellen?
Ja, es hängt ein bisschen davon ab, was man mit Welt und was man mit immer meint, könnte man sagen. Innerhalb der reichen Länder gab es in den letzten Jahrzehnten, du hast ja die Zahlen schon zitiert, eine Tendenz hin zur Steigerung der extrem hohen Vermögen, die atemberaubend ist. Und wir haben in vorherigen Folgen über KI, Milliardäre, Billionäre gesprochen. Das ist ein Phänomen ganz neuer Größenordnung. Und es ist vermutlich auch richtig zu sagen, dass in der kapitalistischen Wirtschaft, in dem System an sich, bestimmt keine Tendenz zur Nivellierung inhärent ist. Eher das Gegenteil. Aber wie Piketty selbst feststellt, ist die Geschichte kompliziert und besteht nicht nur aus dem logischen Funktionieren eines in sich geschlossenen kapitalistischen Systems. Und wenn die globale Entwicklung, wenn wir sie ins Auge nehmen, das heißt die Welt buchstäblich nehmen, planetarisch, sagen wir mal, dann ist die Entwicklung wesentlich komplexer, als diese platte Bemerkung vermuten lassen würde. Innerhalb vieler reicher Länder, zum Beispiel in Europa vor allem, war der historische Hochpunkt der Ungleichheit vermutlich im späten 19. Jahrhundert für viele europäische Länder, weil damals gewisserweise Altersstrukturen der ländlichen Ungleichheit zusammenfielen mit einer nackten und puren Form des Kapitalismus ohne Sozialstaat. Aber im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde durch die Politik, muss man so sagen, durch den Widerstand von minder bemittelten Gruppen, durch den Widerstand der organisierten Arbeiterschaft letztendlich, durch die Sozialdemokratie, diese Verhältnisse grundlegend verändert, sodass über das 20. Jahrhundert hinlaufen für viele europäische Länder ein abnehmender Trend bemerkbar ist, der sich dann in einigen Fällen, sagen wir mal Großbritannien oder die Vereinigten Staaten, in den 70er Jahren schlagartig wendet hin zur steigenden Ungleichheit. Man kann aber dann nochmal kürzere Perspektive nehmen, wenn wir uns zum Beispiel die 2010er Jahre ansehen, nach der 2008 Finanzkrise und vor Covid, da sehen wir auch selbst in Amerika eine Tendenz hin zur Nivellierung, das heißt die allergrößten Einkommen und Vermögen erleiden Einbußen. Und in unmittelbarer Folge des Covid-Schocks hat man mit recht erfolgreicher und großartiger Sozialpolitik in Amerika die unteren Prozente erheblich gehoben. Das heißt also, selbst in Amerika gibt es erhebliche Möglichkeiten zu einer Veränderung dieser strukturell angelegten Ungleichheit. Und wenn wir auf die Welt schauen, dann ist das Bild noch komplexer. Denn über das 20. Jahrhundert und vor allem seit den 70er Jahren und wirklich vor allem seit den 90er Jahren kam es zu wirklich massiven Verschiebungen, vermutlich die größten Verschiebungen in der Weltgeschichte seit der industriellen Revolution, die tendenziell, wenn wir nationale Durchschnitte vergleichen, zu einer Nivellierung geführt haben. Das heißt, worum es geht, ist, dass China und andere Teile Asiens aufgeholt haben. Und das produziert, das erzeugt eine Reduzierung der Ungleichheit. Man nimmt Italien, sagen wir mal, als Maßstab. Italien ist interessant, weil es seit den späten 80er Jahren kaum Wachstum erlebt hat. Und die unteren Prozentuale der italienischen Einkommensverteilung, die in den späten 80er Jahren so weltweit gesehen so auf der 75. Prozentuale waren, befinden sich jetzt so um die 55%. Das ist natürlich von ihrer Seite her gesehen recht tragisch, aber in Sachen globale Ungleichheit hat sich damit die Schere geschlossen. Das heißt, es ist eine dynamische, komplexe Story, die sich nicht fassen lässt durch diese eher pessimistisch-fatalistische Aussage, dass im Grunde alles nur schlechter wird und alles nur extremer wird in der Ungleichheit.
Ja, es ist ermutigend, dass das nicht einfach nur Fatum ist, nicht nur Schicksal und Gesetz des Kapitalismus. Es ist ja auch spannend, du hast es ja ein bisschen angedeutet, die innergesellschaftliche Ungleichheit ein bisschen mit der globalen Ungleichheit zu vergleichen. Und wir sind in der Vorbereitung auf eine Aussage gestoßen, die von Max Rose, dem Gründer der Website Our World in Data, stammt. Und er traf da die Aussage, bezüglich deiner Lebensbedingungen kommt es vor allem darauf an, wo du lebst und nicht wer du bist. Also wenn man so ein bisschen einfach sagt, welches Los du ziehst bei deiner Geburt, ist eigentlich das Entscheidende, in welchem Land du ankommst. Kannst du das vielleicht mal kommentieren?
Ja, ich meine, Marx Rosa bezieht sich ja da nicht nur auf Einkommenslevel oder Staffelung in der Ungleichheitsskala, sondern auch auf breitere Lebensbedingungen. Und da ist ihm natürlich in keiner Weise zu widersprechen. Wenn man sich die Ungleichheitsdynamik im Besonderen ins Auge nimmt, dann ist die Story etwas komplexer. Er hat recht. Aber er hätte vor 50 Jahren noch rechter gehabt. Das heißt also, wenn man das ganz breit sich ansieht, dann war ja die Weltwirtschaft bis zum frühen 19. Jahrhundert relativ undifferenziert. Es gab Schwerpunkte der wirtschaftlichen Entwicklung, zum Teil in Nordwesten Europas, zum Teil in Asien. Aber, sagen wir mal, verallgemeinernd gesehen, waren fast alle Menschen arm. Fast alle Wirtschaften waren landwirtschaftlich geprägt. Ungleichheit beruhte im Grunde auf Einkommensbesitz, also auf Landbesitz, fast überall. Und daraus ergab sich, dass Standort weniger wichtig war als Klassenposition. Und das ist natürlich auch die Position, sagen wir mal, in einem Klassiker wie das Kommunistische Manifest von 1848, wo im Grunde ja das Schlusswort ist, Arbeiter aller der ganzen Welt, vereinigt euch, ihr habt nur eure Ketten zu verlieren. Das ist jetzt meine Rückübersetzung, ich kenne die englische Fassung besser. Das impliziert ja, dass im Grunde ja Arbeiterinnen überall an der Welt den gleichen Status haben. Und das konnte man bis ins späte 19. Jahrhundert, bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch in gewisser Weise sagen. Die Ungleichheit war extrem und ähnlich extrem fast überall in der Welt. Leibeigenschaft war bis dahin abgeschafft, Sklaverei auch in den größten Wirtschaften der Welt. Und es war ein System im Grunde der nackten wirtschaftlichen Ungleichheit. Und was dann passiert im 20. Jahrhundert, sind eine Doppelbewegung. Die reichsten, also die entwickelten Volkswirtschaften der Welt, erleben einen Wachstumsschub einer ganz neuen Art, der bis dahin noch nie da gewesen war. Die industrielle Revolution war zwar revolutionär, aber relativ langsam, 1,5% pro Jahr, 2% maximal, was nach historischen Maßstäben einmalig war, noch nie da gewesen, aber für unsere Verhältnisse natürlich langsam. Im 20. Jahrhundert verändert sich, wir sehen diese riesen Schubs, und auf der anderen Seite setzt sich nicht immer im sozialistischen Gewand, aber im Grunde so ein sozialdemokratischer Konsens durch, was innerhalb der sich rapide entwickelten Ländern, von Japan angefangen bis Vereinigten Staaten über Europa, gewisserweise eine Angleichung innerhalb dieser Länder bewirkt. Das heißt, auf ökonomisch gesprochen, the Great Compression. Das heißt also die große Zusammendrückung der Einkommen. Und diese Doppelbewegung schafft tatsächlich einen Zustand, der ja nach wie vor in gewisser Weise anhält, dass die allerglücklichsten Menschen der Welt Europäer sind, Europäerinnen sind. Weil wenn man nicht weiß, wie ausgelost wird, innerhalb europäischer Länder das Durchschnitt hoch ist und die Spannweite relativ gering, verhältnismäßig nach Steuern. Und das erzeugt wirklich diese Max-Rosa-Welt. Das ist im Grunde Branko Milanovic's Großthese über die Entwicklung der Weltwirtschaft, die er zitiert. Und das Radikale der letzten 50 Jahre ist, dass wir gewisserweise zurückkehren aus einer sozialdemokratischen Welt in eine marxistische. Also zurück zu einer Welt, in der im Grunde das Dominante die Klassenbeziehungen sind. Wo stehst du in der Einkommenshierarchie? Wo stehst du in der Vermögenshierarchie? Was ist dein Bezug zu den Produktionskräften? Das entscheidet gewisserweise über dein Wohlergehen. Es ist nach wie vor der Fall, aber dass die Hinterlassenschaften des 20. Jahrhunderts reell sind. In diesem Sinne hat Rosa unbedingt recht. Das sieht man jetzt auch an der spanischen Grenze in Nordafrika. Marokko ist ja kein Desaster, aber trotzdem lohnt es sich für viele Tausende von Menschen, sich da durchzudrängeln und versuchen, nach Europa zu kommen, weil nur dieser Wechsel an sich schon eine Verbesserung verspricht. Aber wir sind gewisserweise im gegenwärtigen Moment, in der man, wenn man wirklich die gesamte globale Verteilung sich anzieht, gab es im 19. Jahrhundert, ich hoffe, man sieht das im Video, gewisserweise ein Einberg des Einkommens. Niedrigverdiener auf der linken Seite, die Mitte in der Mitte und dann Hochverdiener ganz rechts. Im 20. Jahrhundert hat sich das gespalten, in gewisser Weise ein gebirgiges Gelände mit zwei Spitzen. Und im 21. Jahrhundert tendieren wir wieder in die Richtung, dass es nur eine gemeinsame globale Verteilung gibt. Das heißt, der untere Teil in Europa und Amerika findet sich auf einmal in Wettbewerb mit dem oberen Teil der Mittelschicht Asiens. Das ist die neue Realität. Und damit verschiebt sich das. Auf einmal ist es weniger wichtig, ob man in Italien oder China ist, sondern wo man in der Hierarchie jeweils sich findet.
Und ist das eine der Gründe für die Welle von Rechtspopulismus, die wir ja gerade in vielen entwickelten Staaten sehen, weil ja sozusagen der relative Platz in der globalen Hackordnung ja gefährdet ist und dieser Absturz, also man merkt ja, dass die sozusagen asiatische Menschen plötzlich als Touristen bei uns auftauchen oder sonst wo, ja, und man sozusagen relativ nicht mehr so ganz oben in der Welthackordnung ist.
Also ja, und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, das heißt beziehungsweise meiner Partnerin, dass die Reaktionen dann zum Teil auch entsprechend sind. Das Ressentiment ist da. Das ist naheliegend, denke ich. Ich meine, das geschieht über Umwege, aber dieses Gefühl, unter Druck zu sein, muss eines der gemeinsamen Nenner im Populismus weltweit sein. Ich denke, das ist nicht zu bestreiten. Und es ist eine Kombination gewisserweise aus den Ansprüchen, den berechtigten Ansprüchen, die aus dem 20. Jahrhundert vererbt worden sind, in eine Welt, in der die Aufrechterhaltung dieser Ansprüche zunehmend fordernd ist, zunehmend kompliziert. Man muss die Mauern immer höher bauen, um Migration zu blockieren. Und wir haben es ja mehrfach diskutiert, man muss in die Industriepolitik schauen, um gewisserweise den Standort auch bei hochwertigen Industrieprodukten zu halten. Dieser doppelte Stress ist da. Das potenziert sich natürlich auch durch Rassismen, Islamophobie. Es kommt ja vieles zusammen, es ist überdeterminiert. Aber ich denke, es wäre ja, es wäre wirklich obstrus zu sagen, dass das da keine Rolle spielt. Absolut.
Lass uns mal auf das Thema nochmal zurückkommen von Globalisierung und Ungleichheit. Ja, also der linken globalisierungskritischen Bewegung war ja das so, dass eigentlich die Grundthese Globalisierung ist sozusagen verantwortlich für ein krasses Ansteigen von Ungleichheit, in dem sozusagen die Reichen sich auch der Besteuerung entziehen können und so weiter. Und gleichzeitig gibt es ja die Gegenthese, sozusagen die Globalisierung hat zum Teil den Aufstieg von Mittelschichten in Asien ermöglicht, die ja in dieser globalen Verteilung wiederum eher einen Ausgleich gebracht haben. Wie bringt man das zusammen?
Ja, das ist wirklich eine zum Teil wirklich verfahrene Diskussion, denke ich. Die allergrößten Probleme mit dem China-Fall hat. Und China ist ja nicht nur ein Fall, sondern es ist ein Sechstel der Menschheit, ist die zweitgrößte oder die größte Volkswirtschaft der Welt mittlerweile. Und damit sich abzugeben, es rentiert sich wirklich. Denn es ist klar, das chinesische Wachstum hat, sagen wir mal, alle Effekte in jede Richtung gleichzeitig produziert. Das heißt, also wenn man die chinesische Oberschicht und Mittelschicht in den Blick nimmt, ist klar, dass sie gewisserweise Globalisierungsgewinner sind. Und wir reden über mehr als die Bevölkerung von Europas. Das heißt also riesige, riesige Bevölkerungsanteile. Sie sind netto Globalisierungsgewinner. Aber auf der einen Seite tut sich da eine Kluft auf innerhalb von Chinas. Das heißt also, die Ungleichheit innerhalb von Chinas ist explosiv angestiegen. Man könnte sagen, dass insgesamt okay, das weniger tragisch ist, weil es allen Menschen dort, selbst denen am untersten Ebene der Skala, besser geht als zuvor, was wahr ist. Aber man sollte die Übergangsschocks nicht unterschätzen. Das heißt, in den 90er Jahren hat China gewisserweise eine Wendezeit durchgemacht, die wirklich traumatisch war. Nicht Schocktherapie wie Polen, Russland, aber trotzdem wirklich massive Auswirkungen. Da steigt gleichzeitig die Ungleichheit und die Armut. Und das ist nicht die langfristige Story, aber dieses Trauma sitzt in der chinesischen Gesellschaft drin. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es gewisserweise Wellenbewegungen in die Weltwirtschaft hinein. Wer profitiert vom chinesischen Wachstum? Außerdem, ich würde sagen, die Oberschicht in der westlichen Welt, wozu natürlich auch private Universitäten wie meine Universität zählt. 25-30% unserer Studentinnen kommen aus dem ostasiatischen Raum. Ein sehr großer Teil davon bezahlt Topgebühren. Wir sind Dienstleistungsexporteur an reiche und überreiche chinesische Familien. Wir profitieren davon, westliche Investoren profitieren davon und westliche Konsumentinnen profitieren davon, weil sie die billigen Güter bekommen und das hebt ihre Realeinkommen. Und wer leidet darunter? Der Schock, der China-Schock, der berühmte China-Schock einmal und zweimal, das sind eben die Leute, die in der Industrie arbeiten, im Wettbewerb mit den Chinesen stehen. Das ist eine viel kleinere Gruppe, die aber einen sehr intensiven Schaden erleidet. Das heißt, es gibt mehrfache Effekte, in denen global gesehen, wenn man das alles in einen Pott hinzuwirft, dann kann man Schulterstucken und sagen, nee, also die Gleichheit, die Ungleichheit hat sich reduziert über diese Zeit. Aber es sind mindestens 4 verschiedene Geschichten. Die chinesischen Gewinner, die chinesischen relativen Verlierer, die absoluten Verlierer im Westen, die Gewinner im Westen. Und man muss gewisserweise dieses Two-by-Two aufmachen, um wirklich zu sehen, wie sich das entwickelt. Global gesehen würde meine pointierte Antwort auf Globalisierungsgegner sein, es gibt nur eines, das schlechter ist, als Teil der Globalisierung zu sein, und zwar nicht Teil der Globalisierung zu sein. Also das sieht man ja im Falle von Afrika. Die unteren 10-30% der globalen Einkommensverteilung befinden sich ja überwiegend in Afrika und Südasien. Das heißt, die ärmsten 2 Milliarden. Das sind nicht Globalisierungsverlierer, obwohl es natürlich auch Rohstoffausbeutung gibt dort. Aber das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist, dass sie nicht globalisierungsangeschlossen sind. Das heißt, ihre wirtschaftliche Entwicklung ist einfach irrelevant für die globale Wirtschaft. Niemand beutet sie aus. Es hat keinen Sinn. Es gibt keine Rohstoffe, die man wirtschaftlich dort ausbeuten könnte. Und das führt dann zu dieser Schere zwischen den relativ schnell wachsenden Teilen auch auf relativ niedrigem Niveau, sagen wir mal in Südasien, Indonesien, Bangladesch und sagen wir mal ein Mosambik oder ein DRC, wo mittlerweile auch hunderte Millionen leben. Das heißt also, Globalisierung ist, würde ich sagen, inhärent zwiespältig und es ist auch für den kritischen Ansatz wenig hilfreich, so plakativ vorzugehen. Man muss Fall für Fall, Vertrag für Vertrag, Handelsvertrag, Handelsabmachung von Handelsabmachung fragen, was ist hier die Logik, wie sind die Vor- und Nachteile verteilt, was sind die Kosten, was sind die Benefits. Und es ist klar, dass diese ungleich verteilt sind, dass die Machtverhältnisse massiv asymmetrisch sind und man sich immer wieder fragen muss in solchen Situationen, okay, die Vorteile sind ungleich verteilt, aber hebt man in diesem Fall vielleicht die Untersten trotzdem in eine höhere Etage, in ein höheres Level, was natürlich nicht sie ermächtigt, sie werden dadurch nicht souverän, sie werden dadurch nicht gleichberechtigt, aber sie kommen vielleicht aus einem buchstäblich miserablen Zustand, in einem Zustand, in dem vielleicht Grundteile der modernen Infrastruktur dann doch nicht außer Reichweite sind. Solche Fragen müssen ständig gestellt werden. Die Frage ist also, wie auch von vornherein, wie wir es gesagt haben, politisch. Also wie Ungleichheit strukturiert ist, ist politisch und wie belastend sie ist. Also ob man mit dieser Ungleichheit leben kann, auf lebenswürdiger, auf menschenwürdiger Basis, ist eine im Grunde politische Frage.
Vielleicht dann noch eine weitere, auch spannende Frage, nämlich wie hängt extremer Reichtum und globale Armut zusammen? Also sind die Armen arm, weil die Reichen so reich sind, oder ist es wieder mal kompliziert?
Wahrscheinlich. Nein, das ist die Kernfrage an sich. Und ich meine, erstmal einfach mal jetzt als Dozent aufzutreten, muss man sagen, es gibt dazu verschiedene Theorien, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Fälle, die wichtig sind. Es gibt das Modell, sagen wir mal, der so im marxistischen Wortgebrauch heißt das primitive Akkumulation. Das heißt, das sind Fälle, wo gewisserweise von außen kommende Akteure, europäische, in Anführungszeichen, Entdecker, die Welt entdecken und sie versklaven oder Reichtum rauben und ausführen. Und das ist natürlich eine Situation, wo man tatsächlich sagen kann, die Menschen sind arm, weil sich andere an ihnen bereichert haben. Dann gibt es das Szenario des ungleichen Tausches, wo mindestens oberflächlich aus freien Stücken getauscht wird, nur dass die zugrunde liegenden Machtverhältnisse so unausgeglichen sind, dass der Tausch zwar beiden in gewisser Weise gut tut, sonst würden sie sich ja nicht darauf einlassen und es besteht eine zugrunde liegende Wahlfreiheit, aber man kann faktisch nicht davon sagen, dass das wirklich ein fairer Tausch ist oder beiden gleich nützt, sondern es besteht gewisserweise ein ausbeuterisches Verhältnis des Tausches. Und darauf beruht natürlich die klassische Kritik der Ausbeutung auch bei Marx, nur dass in Marxes Lehre der Ungleichheit und der Ausbeutung es dann noch eine Ebene tiefer geht, und zwar in den Produktionsprozess selbst hinein, wo gewisserweise Ungleichheit produziert wird durch das differenzielle Verhältnis zu den Produktionsmitteln, die selbst abgeleitet sind, produziert worden sind von menschlicher Arbeit. Das heißt, es ist ein infrastrukturelles System gewisserweise der Ausbeutung und der ungleichen Aneignung von Mehrwert hier am Werk. Alle drei Modelle sind in meiner Meinung nach gewisserweise stichhaltig. Aber worauf ich dann auch hinaus würde, ist das Narrativ, in das das eingebettet ist. Also eine Grundfrage ist, versteht man Reichtum, Produktionsmöglichkeiten, Produktion als gegeben und gewisserweise dann umverteilt oder störend blockiert durch das Agieren von Äußeren? Oder versteht man Produktion und das Schaffen von Vermögen und Reichtum gewisserweise als historisches Novum, um nicht zu sagen Wunder, als etwas Geschaffenes, Kreiertes? Und die stärksten Narrative der Ausbeutung sind die, wie zum Beispiel im mesoamerikanischen Bereich, wo man sagen könnte, es gab eine hochstehende Zivilisation, die total zerstört worden ist durch die europäischen, spanischen, portugiesischen Eindringlinge, die sie ausgebeutet haben, versklavt haben und diese Zivilisation zerstört haben. Das heißt, es gab Reichtum, es wurde zerstört oder ausgebeutet. Es gibt solche Fälle. Aber ich würde für einen pluralistischen Ansatz sprechen, der sagt, okay, solche historischen Momente gibt es absolut und sie rekurrieren. Es gibt sie immer wieder. Aber ein sehr großer Teil der Ausbeutung und der Ungleichheit wird geschaffen durch ungleiche Verhältnisse oder und Tausch unter diesen Bedingungen oder eben durch marxistische Modelle der Produktion. Und wenn wir dort sind, dann müssen wir auch anerkennen, dass der absolut klassische und zentrale Punkt in der gesamten marxistischen Kritik ist ja, dass die Produktion in ausbeutender Form ein historisches Novum ist, das in dieser Form noch nie da gewesen ist, dass der Feudalismus und, sagen wir mal, ursprüngliche Gesellschaften außerhalb des Westens nie von sich aus erzeugt haben. Deshalb auch seine Ungeduld gegenüber indischen Nationalisten zum Beispiel in den 1850er Jahren. Er wollte mit ihnen überhaupt nichts zu tun haben. Er verstand den Imperialismus als Dampfwalze der Moderne, die ausbeuterische, ungleiche Verhältnisse schafft, aber eben neue, die Produktivkräfte heben und dadurch gewisserweise mit einer Beschleunigung und durch einen produktivistischen Zug gewisserweise neue Verhältnisse der Ungleichheit, aber eben auch neue Möglichkeiten der Gleichheit und Freiheit schaffen. Und das wäre tendenziell meiner Meinung nach den Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Das heißt, also so einleuchtend und prägnant die Beispiele gewisserweise der primitiven Akkumulation sind und wie horrend und gewisserweise skandalös die ungleichen Tauschverhältnisse sind in der Welt, bin ich immer noch einer von denen, der sagt, das Erstaunliche ist die Produktion. Das Erstaunliche ist nicht, dass Menschen arm bleiben, sondern dass einige Menschen reich werden. Und sogar hunderte Millionen, jetzt Milliarden Menschen. Und dass einige von ihnen dann auch noch unglaublich, unfassbar reich werden, ist nicht abzuleiten gewisserweise aus einer Aneignung von anderen Ressourcen. Klar, Elon Musk könnte SpaceX nicht ohne Aneignung des Raums geschaffen haben. Aber niemand anderes hat diesen Raum für sich in Anspruch genommen. Das heißt, er hat überhaupt das Skandal einer solchen Aneignung geschaffen. Nachträglich ist klar, das hätten wir regulieren müssen. Aber diese Potenzierung, diese Ermöglichung, dieses Kreative in der Ausbeutung, die ja keine Entschuldigung ist, sondern eine historische Einordnung des Prozesses, ist für mich gewisserweise das Essentielle an der gegenwärtigen Geschichte der Ungleichheit in der Welt. Das Erstaunliche ist, dass es viele Milliarden arme Menschen gibt in der Welt. Das war schon immer so. Das Erstaunliche ist, dass es einige hundert Millionen weniger arme Menschen gibt, also in den letzten Jahrzehnten. Das heißt also, diese Story des Wachstums ist das eigentlich Dramatische.
Und das heißt ja umgekehrt jetzt für Strategien der Bekämpfung von Ungleichheit, dass man zwar Umverteilung denken kann und muss, aber letzten Endes sozusagen die Produktivität da nicht killen muss, das ist einfach gesagt. Also man kann jetzt nicht einfach die Produktivität als ein Gegebenes nehmen und zu sagen, okay, das schaffen wir jetzt ab, indem wir es einfach umverteilen und dann ist es weiterhin da. Also es muss dann schon in einer Weise geschehen, die Umverteilung, dass die Produktivität nicht verloren geht.
Ja, klar. Ich meine, wenn man in der Situation ist, wo die Umverteilung tatsächlich ein realpolitisches Programm ist, denke ich, dass man nicht zögern sollte. Aber aus historischer Perspektive gesehen, ist klar, dass die wirklich großen Veränderungen in der globalen Ungleichheit, das Steigern der Ungleichheit, aber eben auch in der letzten Generation seine Reduzierung auf die Geschichte der Produktion, des Konsums, also des Wachstums zurückzuführen sind. Das heißt, vorrangig geht es bei der Frage, sagen wir mal, um die Abschaffung der globalen Armut darum, Wachstumsmodelle für afrikanische Gesellschaften zu schaffen. Das ist das Alpha und Omega. Dass darin zum Teil Entwicklungshilfe hineingehört, dass die Umstände des Kapitaltransfers verbessert werden sollen, dass sie privilegierten Zugang zu Märkten bekommen sollen. Ja, ist alles geschenkt, ist klar. Aber der zentrale Ansatz muss sein, Bruttosozialprodukt zu steigern. Und ich nehme das nicht, weil ich BIP vergöttere, sondern einfach nur, weil es ein gutes, einfaches Beispiel ist. In Gesellschaften wie unsere, Amerika und Europa, würde ich sagen, umgekehrt, dass es bei uns wirklich nicht mehr um die Steigerung des BIPs gehen sollte, sondern um Umverteilung. Absolut, radikal, ständig. Und das Problem ist nur, was ist die politische Grundlage dafür gesagt? Mhm. Welche Wirkung erzeugt man, wenn man darüber redet, ohne eine politische Grundlage zu haben? Das ist die Frage, die man auch in Piketty und Konsorten stellen muss, die ja sehr, sehr beredet gewisserweise diese Umverteilungslösungen vorschlagen, aber soweit ich sehe, ohne politische Grundlage.
Was meinst du mit politischer Grundlage hier?
Mehrheiten und Aussichten auf Mehrheiten. Und
welche politische Koalition?
Ja, welche sozusagen? Koalition wäre da? Welche parteipolitischen Führer? Welche Leadership wäre da, um ein solches Projekt durchzusetzen? Und was ist taktisch der Plan, sich gegen den Widerstand des umverteilten Vermögens durchzusetzen? Und Mamdani hat das mindestens rhetorisch in New York City in einem kleinen Labor demonstriert, wo es knallhart kam. Aber seine Mittel, das umzusetzen, sind ja, wie wir wissen, relativ bescheiden, weil er eben keine Steuern, also er kann von sich aus im Rahmen der New York City relativ wenig machen. Aber das ist ein Beispiel wie aus dem Lehrbuch für eine solche Politik, die ganz klar sagt, ja, wir müssen umverteilen und zwar von ganz oben in die Mitte und nach unten. Und sofort regt sich der Widerstand. Ich habe noch nie einen so aggressiv geführten interakademischen Austausch gesehen, wie zwischen Gabriel Zucman und Larry Summers. Also man sollte das nicht unterschätzen. Also der Feind ist nicht nur rechts, sondern auch innerhalb des eigenen Lagers. Und Gabriel Zucman ist der französisch-amerikanische Volkswirt, der vor allem die Vermögensbesteuerung global dann auch vertreten hat. Und Larry Summers ist vielleicht bekannterweise der ehemalige Schatzamtssekretär von Clinton und gewisserweise das Schlachtross der amerikanischen Zentristen gewesen bis zu seiner Demütigung durch die Epstein-Geschichte.
Was war Summers?
Summers wollte nichts hören von dem Vorschlag einer Vermögenssteuer. Das war für ihn der Albtraum, weil er genau weiß, dass es da um das Herz und gewisserweise das Gehirn der Demokratischen Partei geht. Und da geht's ans Eingemachte. Und er weiß genau, dass die Demokratische Partei in seiner gegenwärtigen Verfasstheit eine Koalition auch des Vermögens ist in Amerika. Und wenn es an solche Werte geht, dann haben wir ja auch in Silicon Valley gesehen, in der letzten Wahl, wie schnell die Fronten sich wandeln können und wie schnell das große Geld dann auf einmal ganz klar auf Seiten von Trump steht.
Naja, und Vermögen schafft ja auch Macht, schafft ja gerade auch politische Macht in den USA, glaube ich, noch offensichtlicher und krasser als uns hierzulande. Aber das ist ja schon finde ich immer wieder unfassbar, in welcher Weise Geld sich sozusagen unmittelbar umsetzt in Einfluss auf Wahlen und so weiter. Das ist schon bemerkenswert. Großes Thema bei uns ist ja hier immer auch das Thema Klima. Und es gibt ja auch eine interessante Diskussion über die Verantwortlichkeit für die Klimakrise und was Ungleichheit damit zu tun hat. Es gibt eine These, dass die Superreichen die Hauptverantwortlichen für die CO2-Emissionen sind. Ja, was ist dazu zu sagen?
Ich meine, pro Kopf berechnet ist es unbestritten, dass Leute in den höheren Einkommensschichten, die Vielflieger sind wie ich zum Beispiel, massiv überproportional zur Klimakrise beitragen. Ist überhaupt nicht, steht nicht zur Debatte, es ist klar. Da in diesem Sinne ist die Klimakrise auch eine Krise der Ungleichheit und des ungleichen Konsums. zu sagen, dass sie die Haupttreiber sind, ist gewisserweise, wenn man pro Kopf rechnet, klar, in absoluten Zahlen lässt sich das nicht halten. Man kann nicht gleichzeitig sagen, dass wir in einer Welt der aufsteigenden Schwellenländer sind, in einer Welt der neuen globalen Mittelschicht, die Besitzstände der arbeitenden Menschen im Westen bedroht. Man kann nicht gleichzeitig dieses Narrativ aufrechterhalten und das andere kritische Narrativ, dass nur die oberen 1% für die Klimakrise verantwortlich sind. Denn das Wachstum in Asien, die Entwicklung der Schwellenländer, die Urbanisierung von 100 Millionen Menschen, den ihren Anschluss an die Industrieproduktion fordert seinen Preis in ökologischen Sinne. Viele versuchen sich das dann so zurechtzulegen, indem sie sagen, okay, aber die Leute in China haben ja nur für den Export produziert. Stimmt nicht. Also 85% der chinesischen Ausstöße rundgerechnet sind für den heimischen Konsum, das heißt für die heimische Wirtschaftsentwicklung, für die ihre eigene wirtschaftliche Modernisierung und Urbanisierung. Da gibt es einfach einen Trade-off. Pro Kopf berechnet ist es mittlerweile so, dass chinesische Menschen im Durchschnitt ungefähr so viel ausstoßen wie Deutsche. Das heißt viel mehr als der europäische Durchschnitt. Wenn man die Legacies, also den Ausstoß vergangener Jahre mit einzieht, sieht das Bild etwas anders aus. Aber die Dynamik der globalen Emissionsentwicklung ist ja so dramatisch, dass zunehmend die Gegenwart die Geschichte dominiert, auch in diesem Bereich. Und das heißt also, die zukünftige Politik muss sich auch nicht nur um eine Reduzierung des Überkonsums der globalen Elite, darauf kann es sich nicht beschränken, sondern es muss auch eine Dekarbonisierung in breiterer Basis stattfinden. Und man kann das Eigengewicht, die Eigendynamik, die Eigenlogik der Entwicklung in Asien nicht einfach so vom Tisch wischen. Das ist für meine Verhältnisse, so wie ich es verstehe, ein nachhinkender, residualer Eurozentrismus im Grunde oder Westzentrismus, der einfach nicht anerkennen will, dass tatsächlich das Wunder der Entwicklung mittlerweile einige Milliarden mehr Menschen betrifft und die deshalb auch Teil dieser Logik der Entwicklung und damit auch natürlich in die Verantwortung gezogen werden für die ökologischen Konsequenzen. Das heißt also, da gibt es so eine etwas zweischneidige Debatte, glaube ich.
Ja, und es gibt natürlich dann noch die zusätzliche interessante These, die Verantwortung für Klimawandel auch auf den Vermögensbesitz auszudehnen. Yeah. Oxfam hat das, glaube ich, gemacht, World Inequality Report, glaube ich, auch. Wie ist das zu sehen?
Mich finde das als Gedankenexperiment super interessant. Also diese Rechnung können wir mit den gegenwärtigen Datensätzen anstellen und das World Inequality Report, die Arbeiten von Chancel und seinen verschiedenen Mitautoren sind sehr interessant. Was sie machen, ist zu sagen, okay, ein Teil des Ausstoßes, des CO2-Ausstoßes geht unmittelbar auf Haushalte und ein anderer Teil kommt aus den Firmen, aus den großen Kapitalgesellschaften, private oder eben auch andere, die an der Börse gehandelt werden. Und wir wissen, Vermögen sind sehr, sehr viel ungleicher verteilt als Einkommen. Und wenn wir eine Rechnung machen für die Verantwortung der Ausstöße, die nur auf Konsum basiert, dann erfassen wir nicht diese zusätzliche Ungleichheit auf der Vermögensseite. Wie würde es also aussehen, wenn wir versuchen, die Ausstöße der verschiedenen Firmen runterzurechnen auf nicht nur auf Konsumenten, sondern eben auch auf die Haushalte, auf die letztendlichen Besitzer dieser Kapitalgesellschaften, ob sie auf der Börse gehandelt werden oder eben auch im Privatbesitz sind. Und das Ergebnis ist frappierend, aber nicht erstaunlich, weil die Vermögensverteilung ungleicher ist. Ist es auch wahr, dass die Emissionen so gerechnet extremer sind. Interessant ist unter anderem, dass gerade in Amerika die Ungleichheit extrem ist, dass würde ich meinen, ist zurückzuführen auf den großen fossilen Sektor dort, der ja da auch zum Teil im privaten Besitz ist, also nicht auf der Börse gehandelt wird. Also die Fracking-Industrie zum Beispiel, die einen wesentlichen Teil der amerikanischen Emissionen ausmacht, gehört dazu. Man könnte meinen, dass dieses ganze Unterfangen problematisch ist, weil weil die Daten fehlen, weil die wirklich vermögenden Leute gar nicht richtig ehrlich angeben, was ihnen gehört. Das ist Teil des Problems. Für mich ist eher konzeptionell das Problem. Also wenn man sich vorstellt, also in ihren Rechnungen, so wie ich sie verstehe, wird einem Haushalt, wenn es ein Auto besitzt und das Auto benutzt, die Emissionen des Autos angerechnet. Das heißt also, der gewöhnliche Haushalt mit dem kleinen VW Golf oder was weiß ich, ist dann zuständig für die Liter Sprit, die verbraucht werden über 100 Kilometer. Aber, und das ist das Erstaunliche, die Produktion des Autos, das dieser Haushalt gekauft hat, die Produktion des Haushaltes wird VW zugerechnet und VW gehört natürlich nicht allen Menschen, sondern verteilt auf die vermögenden Menschen, die Anteile daran haben. Und das gehört mittlerweile, also diese Ausstöße, die zur Produktion des Autos und dann doch darüber hinaus führen, die Investitionen in Wolfsburg, die nötig waren, um das Auto zu produzieren, die werden alle den Haushalten angerechnet, die Aktienanteile an VW haben. Und der Volkswirt in mir ist davon überhaupt nicht überzeugt. Denn ich meine, die Anteile an VW haben ja nur Wert, weil der Haushalt, mit dem wir angefangen haben, irgendwann mal oder irgendein anderer Haushalt dieses Auto gekauft haben. Und in diesem Sinne ist gewisserweise, ist eine sehr merkwürdige Vorstellung, in dem gewisserweise die Konsumwelt, für die gewöhnliche Menschen verantwortlich sind, radikal getrennt wird von der Produktionswelt, für die die bösen Kapitalisten zuständig sind, und die Firmen, die ihnen gehören. Und das scheint mir nicht schlüssig zu sein. Das finde ich wenig überzeugend. Wo es interessant ist, ist, wenn man das nicht gewisserweise moralisch auflädt, sondern es eher als Bild der politischen Macht liest. Das heißt, die Leute, die sich ein Auto kaufen und dann entscheiden, fahre ich das Ding oder nicht, haben verhältnismäßig wenig Macht. Klar, wenn sie sich zusammentun und einfach weigern, VWs zu kaufen, können sie Macht ausüben, aber sie müssen irgendwie ein Auto kaufen, kaufen sich halt eins. Die Entscheidungsträger bei der Firma, die entscheidet, ob VW jetzt Elektroautos baut oder eben nicht, die haben eine ganz andere Form von Verantwortung. Und in diesem Sinne ist dieses nach den Anteilen gewichtete Maß interessant, weil es gewisserweise diese Frage der Politik, der Entscheidungsmacht in den Vordergrund stellt. Weniger aber in der konzeptionellen Zurechnung von Ausstößen und Emissionen. Ja. Da finde ich es weniger bestechend und im Grunde nicht sehr weit führend. Aber interessant, dass sie das gemacht haben und mit viel Aufwand. Also die Papers, die sie geschrieben haben, sind nicht ohne.
Also mich hätte es auch ein bisschen so gefragt, okay, angenommen, wir enteignen jetzt die Superreichen.
Dann haben wir es auf die Kappe, auf der Kappe.
Genau, dann kriegen wir das Vermögen und dann haben wir die
Verantwortung. Ja. Das Problem ist, wir wollen Autos. Das ist das.
Also sozusagen, damit verschwinden die Emissionen ja nicht. Ja. Auch nochmal zum Klimathema, Stichwort Klimafinanzierung. Da gibt es ja unter dem Pariser Klimaabkommen die entsprechenden Verpflichtungen zur Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Entwicklungsländern. Da waren mal 100 Milliarden unter Paris verpflichtet. Jetzt gibt es ein neues quantitatives Ziel, das höher liegt. Die werden relativ schlecht erfüllt, diese Verpflichtungen. Und es gibt jetzt auch wieder von Piketty und anderen den Versuch, jetzt sowas wie eine globale Steuer auf Multimilliardäre oder multinationale Unternehmen hinzukriegen. Und ist das eine gute Idee?
Ich meine, ich finde es keine schlechte Idee, aber ich finde es einfach vollkommen unrealistisch. Und da komme ich wirklich dann auf diese Frage zurück, was bezweckt das, diese Art von Intervention? Was bezweckt das, was... Setze mir mal voraus, es geht nicht einfach nur um Virtue Signaling, was bösartig wäre als Auslegung. Was soll es bezwecken? Also eines der Gründe für diese Vorschläge einer neuen Form Besteuerung ist, dass die reichen Länder, die in Paris gemachten Versprechen oder in Kopenhagen gemachten Versprechen vor 15 Jahren auf den Klimakonferenzen nicht eingelöst haben. Und jetzt kommt unser Vorschlag, jetzt zwingen wir sie dazu. Und wer ist das wer und wer sind die sie? Das sind wir. Das heißt, er sitzt in einem Land als Sozialdemokrat, als Sozialist, der ist ja nicht bei den Mélenchon-Leuten, sondern im Grunde immer bei der französischen Sozialistischen Partei, der Piketty, deren Wählerschaft absolut geschrumpft ist, ohne Aussicht auf Mehrheit in einem Land, wo die nächste Regierung vermutlich von rechts gestellt wird, und kommt mit diesem Vorschlag. Und ja, ich finde, das ist so eine eigenartige Mischung aus Buchhalterei und Moralismus und Vision und Utopie. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was das soll. Ich meine, es ist eine Durchrechnung der Zahlen. Gut, dass das jemand macht. Die Aufgliederung der Verantwortung nach verschiedenen Kriterien ist ja interessant, wenn man das macht. Darüber hinaus diese Rechnung, wenn wir das besteuern würden, dann hätten wir so viel Geld und damit könnten wir X machen, ist irgendwie eine Milchmädchenrechnung. Ich verstehe das nicht. Also den Vorschlag, den sie vor 10 Jahren gemacht haben, den fände ich viel witziger, dass man die Vielflieger besteuern sollte, indem man uns die Punkte gewisserweise, wir haben ja alle gewisserweise, also wir führen ja Buch über unsere Vielfliegerei, da mal zugreifen und sagen, okay, die Leute besteuern wir, und zwar konkret ansetzend an ihrer Vielfliegerei. Das fand ich witzig. Da könnte ich mir vorstellen, okay, leuchtet ja ein, kann man ja nicht diskutieren. Aber alles, was darüber hinausgeht, man hat ja versucht, über das OECD so eine globale Besteuerungskampagne zu machen. Und wir wissen, wie das geendet ist. Also man braucht dafür Mehrheiten in den mächtigen G20-Ländern. Und ja, viel Spaß damit. Das zusammen zu basteln oder innerhalb der OECD. Und da muss man wirklich fragen, da bin ich gewisserweise wirklich aus alter Schule. Ich meine, was bezweckt eine solche Politik, eine solche Rhetorik? Sie werden vermutlich argumentieren, wir liefern Ideen, wir liefern Druck, einige hören auf uns. Okay, gut, aber das ist scheinbar die Politiklinie, die sie betreiben. Ja, ich bewundere es in gewisser Weise, aber unter anderem, weil ich es auch nicht irgendwie nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wie sie die Energie dafür generieren, wenn sowieso klar ist, dass damit sehr wenig,
naja, sagen wir mal,
in Bewegung gebracht wird.
Man kann vielleicht schon bestimmte Sachen hinkriegen in sehr viel kleinerem Maßstab, wie, was weiß ich, die besondere Besteuerung von privaten Jets und deren Flügen oder Business-Class-Flüge und so weiter. Ja.
Absolut. Sollte.
Das bringt jetzt nicht die Menge, aber das.
Nein, aber das ist ja, aber die Symbolik ist richtig und wir haben gestern mit meiner anderen Podcast uns angeguckt. Yachten über 30 Meter gibt's 6.000 auf der Welt, Privatflugzeuge 22.000. Okay, lass uns da mal anfangen. Das wäre doch nicht schlecht.
Also zumindest symbolisch, sagen, okay, für den Osten.
Ich meine, reiche Leute sollen ja gerne reich sein, aber gewisserweise nicht fossile Untaten als Form von Propaganda fast vertreten dürfen.
Nochmal zur Gegenmaßnahmen von Umwelt, gegen Ungleichheit. Da gibt's ja die zwei Ebenen, die globale Ungleichheit und die innerhalb des jeweiligen Landes. Da hast du, glaube ich, bezüglich der globalen Ungleichheit schon ziemlich klar sozusagen jetzt Stellung genommen, zu sagen, es ist ganz entscheidend, dass die armen Länder Wachstum generieren, dass da Wachstum generiert wird. Das ist ja auch Branko Milanovićs These, ganz stark. Und ein wenig Skepsis auf die Hoffnung auf eine globale Umverteilung, wie es auch der Global Justice Report zum Beispiel, das World Inequality Lab hat. Das sind irgendwie, glaube ich, faszinierende Ideen oder Wunschvorstellungen. Aber momentan muss man sich anstrengen, da die Machbarkeit sich vorzustellen. Aber nochmal zu der zweiten Ebene der innergesellschaftlichen Frage. Da ist ja die im Englischen klassische Debatte, die zwischen Redistribution, also Umverteilung, oder Predistribution, also die Veränderung der Stadtbedingungen durch Bildungen, durch ein Stadtkapital. Was hältst du für wichtig und mögliche Maßnahmen zur Verringerung von innergesellschaftlicher Ungleichheit?
Aber ich meine, wenn ich an Deutschland denke und bin jetzt über den Sommer hier und ich bin, man hört es mir ja an, Mensch mit Migrationshintergrund, dann stellt es sich mir in Reaktion auf deine Frage sofort die Frage, okay, wie sieht's mit dem Schnittpunkt zwischen Migration und Ungleichheit in Deutschland in der gegenwärtigen Gesellschaft aus? Ich bin jetzt in Schöneberg. Es ist eine massiv migrantisch geprägte Nachbarschaft. Was interessant ist, ist, dass es relativ schwer ist, übergreifende Studien zu finden zu dieser Frage zu Deutschland. Jedenfalls kam ich nicht schnell auf Sachen. Es würde mich interessieren, wenn Hörerinnen uns was vorschlagen könnten. Worauf ich aber sehr schnell gestoßen bin, ist Daten zur Bildungsungleichheit. Und das sind die berühmten Startbedingungen, die du angesprochen hast, und die Predistribution-Frage. Und niemand, der das deutsche Bildungssystem in den letzten halben Jahrhundert erlebt hat, von innen her, wird erstaunt sein zu erfahren, dass das wirklich eine Brennstelle der Reproduktion und Produktion von Ungleichheit in der deutschen Gesellschaft ist. Ich meine, das System ist ja das klassische System mit der Trennung in Hauptreal und Gymnasium, ist ja auf Ungleichheit angelegt. Es ist ja eine bewusste Reproduzierung der Ungleichheit. Klassische Lösung des späten 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert, und gab es ja auch in anderen Ländern, in England, wurde aber durch die Einführung von Gesamtschulen in den 70er Jahren in vielen Ländern abgeschafft. In Deutschland nach wie vor reproduzieren sich diese Ungleichheiten von Bundesland zu Bundesland verschieden. Aber das wirklich Dramatische ist ja, dass zurzeit 43% der in der Bundesrepublik schulpflichtigen jungen Menschen Migrationshintergrund haben, erste oder zweite Generation. Und es ist offensichtlich, dass sich gerade in dieser Gruppe die Benachteiligung, oder sagen wir mal einfach nur, Benachteiligung ist schon polemisch gesagt, also das Bildungssystem liefert nicht gleiche Arbeitsmarktchancen für diese jungen Menschen. Und das fängt an mit dem Vorschulbereich, wo nur 20% der ausländischen Kinder in den Jahren zwischen 1 und 3 eine außerhäusliche Betreuung erfahren. Viel geringere Betreuung im kritischen 3- bis 6-jährigen Bereich. Und dann systematisch, und das wird niemand überraschen, aber es sollte im Grunde das zentrale Thema der Zukunft sein. Wir reden über 43% zukünftiger Bundeseinwohner, sagen wir mal, wenn nicht Bürgerinnen. 43%. Es ist unsteigend tendenziell. Und das zieht sich durch alle Klassen durch. Also erste Generation, 12% machen keinen Schulabschluss. Wahnsinn. Viel höhere Anteile an Hauptschüler, viel geringere Beteiligung an der Berufsausbildung, viel niedrigere Ergebnisse in der Sprachfähigkeit und in Mathematik. Und dementsprechend dann auch Arbeitschancen für diese riesige Gruppe in der deutschen Gesellschaft. Und das nicht als kritisches Problem der Zukunft der deutschen Gesellschaft zu sehen und als Riesenchance, denn das sind ja massiv unausgenütztes Humankapital. Wenn wir über die Beschleunigung des deutschen Wachstums reden, dann sollte man das ja nicht nur als dringendes soziales Problem deuten, sondern einfach nur, was steckt denn da für ein Potenzial, das nicht ausgenutzt wird, weil es nicht integriert wird. Und ich meine, das ist auch ein sehr schwer belasteter Begriff. Aber es gelingt nicht, in dem Bildungssystem diese jungen Menschen mit den nötigen Humankapital auszurüsten für den Erfolg, so wie wir es abschätzen können im gegenwärtigen Arbeitsmarkt. Und das ist meiner Meinung nach, sollte das zentrale, eines der ganz zentralen Themen, nicht nur gewisserweise bei der Integration und bei diesen Fragen, sondern ganz handfest um Ungleichheit dreht sich das. Und dass das so ausgegliedert wird in vielen deutschen Köpfen, ist ja an sich schon bezeichnend. Das geht zurück auf die Frage, was ist Welt für uns? Wenn wir über die Ungleichheit reden, ist das ja im Grunde das zugrunde liegende politisch-theoretische Problem. Ist, Ungleichheit bezieht sich ja immer auf eine mitgedachte Gemeinschaft, also auf eine mitgedachte Gleichheit. Irgendwas, man setzt voraus, dass also unter einer Prämisse irgendwie die Leute doch gleich sein sollten. Und jetzt stellt man fest, sie sind ungleich. Aber die erste Bewegung ist, überhaupt diese Community, überhaupt diese Gemeinschaft zu konstituieren. Und das finde ich auf der einen Seite so so inspirierend, wenn auch frustrierend an den Arbeiten von Leuten wie Piketty, weil sie wirklich kosmopolitisch global ansetzen und sagen, warum sind alle Menschen auf der Welt nicht gleich? Ich meine, die Antwort ist gewisserweise offensichtlich, aber die Denkbewegung an sich ist radikal. Und dass diese Unterhaltung und diese Dringlichkeit, die eigentlich bestehen sollte in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft, bei einem Migrationsanteil, ich wiederhole es, von 43% unter schulpflichtigen jungen Menschen, macht betroffen, denke ich. Weil da im Grunde gesagt wird, vielleicht dehnt sich die Community, die man sich eigentlich gleich wünschen würde, auf diese jungen Menschen nicht aus. Sie gehören im Grunde nicht dazu und deshalb ist ihr Gleichstand nicht irrelevant, aber es gehört halt in einen anderen Bereich hinein.
Ja, das ist natürlich gleichzeitig wirtschaftlich wirklich ein enormer Verlust. Also wie viel Talent, Entrepreneurship, Innovation, Startups, was auch immer.
Kapital, all das wird diskutiert, also wird auch nicht mitgedacht.
Ja. Also ist schon bitter, was da Deutschland sich eigentlich auch vergibt an Chancen, wenn man dieses Potenzial nicht nutzt. Ja, Adam, wir sind schon wieder eine Stunde fast unterwegs. Erstmal herzlichen Dank und war wieder eine sehr spannende Unterhaltung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal wieder. Und würde erstmal alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, uns Feedback zu schicken. Und wir freuen uns dann aufs nächste Mal. Bis dann.
Ja, schönen Sommer noch.
Märkte, Mächte, Emissionen ist ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Konzipiert und gesprochen wurde er von Sarah Rippert und Jörg Haas, wobei das Sprechen diesmal nur ich war, mit Adam Thus. Aufnahme Jonas Witsch, Schnitt Audiokollektiv, Projektmanagement, Social Media und Marketing Christina Rode, SEO Hannes Jeremia Jags.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Thus.